Willkommen zum UWorkChat-Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin und willkommen zurück zu meinem Podcast UWorkChat. Freue mich sehr, dass Raphael Giegen wieder da ist. Schöne Grüße von der Ostseeküste, mein Lieber.
Schöne Grüße aus der Oberpfalz an die Ostseeküste.
Schön, dass du wieder da bist.
Und es regnet bei uns.
Ja, es regnet heute ein bisschen, ne?
Ja.
Let it rain.
Ja, es muss doch regnen. Also ich freue mich auch, dass ich da bin und ich weiß nicht, wie viele Wochen es bei uns nicht geregnet hat. Zu lange.
Da kommt der Landwirt gleich wieder durch.
Nein, der zumindest auf dem Land wohnt. Aber ich habe auch gehört, womit das zusammenhängt. Es hat mit dem Jetstream zu tun, der dann außergewöhnlich stark ist. Und wenn der außergewöhnlich stark ist, wandert der samt seiner Niederschläge einfach weiter.
Die Hunde freuen sich auch.
Ich nehme an, meine Frau kommt.
Ist nicht
und
schlimm.
Deshalb freuen sich die Hunde. Und ich hoffe, das ist bald vorbei. Aber ihr kennt die ja mittlerweile. Und wir sind ja nicht bei CNN.
Mir gefällt das. Ich finde das sympathisch. Also bei anderen laufen Kinder durchs Bild, bei dir bellen die Hunde.
Ja, übrigens an der Stelle, letzte Woche ja der Gründer Ted von CNN verstorben mit 87 Jahren. Der Erfinder des 24-Stunden-Nachrichtenformates. Ich bin ja ehrlich gesagt ein CNN-Fan. Wenn ich im Ausland bin, schaue ich entweder CNN oder BBC. Aber ich würde sagen, in der Regel schaue ich CNN. Ja, und das war gestern toll. Letztes Jahr, also es war total berührend. Ich war in New York letzte Woche. Und dann haben dann die jeweiligen CNN-Reporter an ihn erinnert. Und auch alte Reporterlegenden ausgegraben, ja, die noch leben. Und war mir alles gar nicht so bewusst, was der Typ eigentlich alles aufgebaut hat.
Ja, du bist ja gewissermaßen auch ein bisschen ein Nachrichtensprecher. Ja, du verkündest News, du kuratierst auch Neuigkeiten und ich hoffe, du hast heute auch wieder ein paar Neuigkeiten mit. Ich bin gespannt.
Ja, und genau, ist gut, dass du es sagst. Die zweite WhatsApp-Gruppe, der zweite Nachrichtenkanal, der wächst auch. Ich glaube, wir sind jetzt über 640. Oh mein Gott, die Nachrichten, die einen auf Trab halten.
Dann lass uns doch mal starten und du warst schon zwei, dreimal hier zu Gast, aber ich bin sicher, es gibt wieder ein paar Leute, die dich neu kennenlernen. Das ist zumindest ja die Hoffnung, dass immer neue Leute dazukommen.
Bis auszugehen, genau.
Erzähl doch mal kurz.
Bei deiner fleißigen Arbeit. Ja, der Raphael Giegen spricht zu euch. Baujahr 69, im 12. Jahr jetzt bei Vitra als Trendscout der Arbeit im Dienst. Mit der großen Frage, wie sich das Wesen der Arbeit wohl verändern wird in Zukunft. Die Frage war mal, als ich anfing, sehr bescheiden. Ihr könnt euch vorstellen, dass die jetzt richtig Bums hat, auf Deutsch gesagt. Wohne privat in Regensburg, wenn ich nicht an 120 Tagen im Jahr unterwegs bin, wohne ich hier sehr beschaulich auf einem kleinen Hof, wo sie sich aushalten lässt. Und bin immer wieder bei Gabriel zu Gast, da er denn ein großes Spektrum an Gästen hat, die eigentlich durch die Bank weg ein Spiegelbild der Gesellschaft sind und in der Regel lebensbejahend.
Stimmt. Ich habe mich auch schon gefragt, was verbindet eigentlich all die Leute, die bei mir zu Gast sind? Das sind ja von auch Leuten, die sich beruflich mit Arbeit beschäftigen, bis hin zu Künstlern und Sportlern war ja nun schon viel dabei. Und die sind eigentlich alle mit Leidenschaft dabei, habe ich gemerkt. Die sind schon auch neugierig und die sind auch optimistisch in der Regel. Ja.
Und ich glaube auch diese, und das macht das ja auch so interessant, ne? Die Summe dieser Leidenschaften ermahnt dann ja einen selbst auch nochmal. Man kennt das ja, also auch ich lasse ja mal schleifen, ne? Und dann hörst du das wieder und denkst, ja, Rafa, der geht da doch noch was.
Wir haben zu Beginn des Jahres gesprochen. Da geht's ja immer so ein bisschen für uns Richtung Glaskugel. Das heißt, wir schauen so ein bisschen auf die Trends. Was steht 2026 an? Die Folge verlinken wir nochmal in den Shownotes. Also hört da gerne nochmal rein. Da haben wir so ein bisschen nach vorne geschaut. Und jetzt sind wir schon fast aber auch nur in der Mitte des Jahres. Ist schon wirklich wieder sehr viel passiert. Und du bist auch schon wieder viel unterwegs gewesen. Lass uns doch mal damit starten. Wo warst du denn schon dieses Jahr?
Ich glaube, nach der CES hatten wir miteinander gesprochen und dann habe ich ja privat, also da habe ich ja in meiner freiberuflichen Tätigkeit eine Learning Journey durch die USA organisiert im Kontext Real Estate. Wir waren in Chicago, Boston und New York mit 13 Teilnehmern, alle aus dem Immobilienumfeld, Projektentwickler, Architekten, Agenturen, Makler. die war richtig gut, die Tour. Highlight war so der Besuch von des JP Morgan Headquarters, dieses neuen Brummers in Manhattan aus der Feder von Norman Foster. An dieser Stelle nochmal schönen Dank an das Team von JP Morgan in Deutschland und Kim Schliesing, der uns da die Türen geöffnet hat, weil du kommst da eigentlich nicht mehr rein, weil sie die also gut einkrannt. Aber wir waren auch, in Boston gibt's die schlauste Straßenkreuzung der Welt am MIT, den Kendall Square. Und Tom Sikonik von NBBJ, einer, der den Masterplan mitentwickelt hat, hat uns empfangen und dort geführt. Und das ist natürlich auch super beeindruckend, wenn du das erlebst, ja, wie quasi aus einer Blaupause nach der Kennedy-Ära überhaupt das MIT das Laufen gelernt hat und heute in einigen Domains zu dem Ort geworden ist. So, ich war in Norwegen, ich war bei den Franzosen, ich war in Rom und dann war ich letzte Woche nochmal für Vitra eine Woche in New York, da wir da auch Beta eingeführt haben und da war auch so ein Highlight. Es gibt 1014. 1014 ist eine Adresse an der Fifth Avenue, genau gegenüber vom Metropolitan Museum. Eine deutsche Kulturanrichtung, man könnte sagen, ein wenig der Nachfolger oder ein wenig mit dem Gedanken des Goethe-Instituts. Und die hatten bei uns im Vitra-Showroom einen Talk zur Öffnung ihres Symposiums. Das war dann freitags. Da war auch Friedrich Fährte bei dir, war Christina von Messling, Felix Zellner waren alle da und es sprach Sir David Chipperfield. Das erste Mal gehört, das erste Mal persönlich gesehen, beeindruckend. Ja.
Da hast du schon das Stichwort, das wir heute auch so ein bisschen aufgreifen wollen, genannt, Beta. Es geht nämlich nicht mehr darum, die Zukunft zu verstehen, sondern im Werden zu bleiben, habe ich gehört. Habe ich dir auch entnommen. Ich lausche ja, wenn du immer auch on air gehst. Ihr habt das Ganze gerade gelauncht. Vielleicht kannst du uns mal vorstellen, was es mit Beta jetzt auf sich hat, auch im Sinne von eurer Vitra-Mission.
Ja. Ja. Also jetzt geht man mal ein bisschen zurück. Wir beobachten das Beta-Thema bestimmt schon, als mit meinen Anfängen vor gut 12 Jahren mit der Chrissy Moore zusammen. Das erste Mal im Panorama ist das Beta erschienen. Im Jahr 2008. Und dann hatten wir auch bei Vitra schon Kundenprojekte, die so ein Setup hatten. Aber was ist das überhaupt? Also wenn man jetzt mal zurückschaut, über viele Jahre konnten Unternehmen an alten Denkweisen festhalten, weil die Welt trotz aller Krisen im Kern berechenbar blieb. Globalisierung, Effizienzsteigerung, stabile Lieferketten. Das hat alles funktioniert, ja. Und es war natürlich eine Unsicherheit oder Volatilität spürbar, aber sie bewegte sich, und jetzt wird es spannend, innerhalb vertrauter Muster. Man konnte sie mit besseren Prozessen, mehr Controlling oder ausgefeilten Planungsinstrumenten in den Griff bekommen. Das heißt, ja, es gab immer Krisen, es gab immer Veränderungen, aber die Musterfolge war ablesbar. Was heute anders ist, wir erleben jetzt keinen zyklischen Ausschlag mehr, sondern einen strukturellen Bruch. Technologie verändert nicht nur Produkte, sondern Entscheidungslogiken. KI nimmt das Thema Plattformökonomie, geopolitische Fragmentierung. Ökologische Grenzen, das greift alles ineinander. Und jetzt passiert eins, diese Gleichzeitigkeit verbunden mit der Geschwindigkeit wird zu einem Wettbewerbsvorteil für die, die es verstehen. Aber schwierig wird es für die, die es nicht verstehen. Jetzt noch ein Satz. Was passiert jetzt? Viele Organisationen, die arbeiten jedoch immer noch mit diesen Denkschulen, die für Stabilität optimiert wurden. Planung, Verhandlungen zum Beispiel, Konsens vor Geschwindigkeit, Hierarchie vor Evidenz. Und die greifen nicht mehr. Was heißt das? Du musst heute in einer ganz anderen Dynamik die Umgebung lesen, wahrnehmen und quasi im Betrieb entscheiden, auch auf die Gefahr hin, dass du nicht alle Informationen hast. Ja? Und das ist die Beta. Das ist für uns Beta. Also es ist nicht die Unreife, ja, es ist der Situation geschuldet, aber gleichzeitig liegt das Potenzial darin, dass man kontinuierlich lernt, adaptiert, verändert, verbessert, überschreibt.
Wir sprachen, glaube ich, schon vor ein paar Jahren darüber, dass wir uns das Ganze ein bisschen mehr wie Software denken sollten. Es gibt immer Updates, es gibt Upgrades, es entwickelt sich weiter, es ist nie zu Ende.
Ja. Also, ich glaube auch übrigens, die Unternehmen, die Technologieintegration machen, die Unternehmen, die Software nah sind oder auch in diesen Technologie-Stacks denken, tun sich per se einfacher, weil sie vom Grund her eine ganz andere Agilität haben. Und jetzt kommt ja noch eine Komponente dazu, Gabriel. Wenn du jetzt das Thema der KI nimmst und der agentischen Systeme und dem Reifegrad, den wir heute haben, da ist ja die Herausforderung nicht die auf der IT-Seite, sondern ist die Herausforderung auf der Organisationsseite. Denn wir denken immer noch aus der Logik der alten Organisation vom Anfang her, aber eigentlich mit der KI müsstest du jetzt vom Ende her denken, weil deren Logik eine ganz andere ist. Und das kommt jetzt zusammen. Und noch dazu abschließend, und jetzt kommt ja alles so zusammen, ne? Amy Webb spricht auf der South by Southwest, macht keinen Trendreport mehr, sondern spricht über the Age of Convergences. Also es gibt treibende Kräfte wie Technologie, Gesellschaft oder Wirtschaft. Und es stehen quasi daraus diese Konvergenzen, dass nicht eine Technologie, sondern Technologien gemeinsam sich verstärken und dann zu quasi wie so, als ob sich tektonische Platten verschieben, ineinander laufen. Jüngst schrieb das World Economic Forum zusammen mit Capgemini, also mit Frog, die gleiche Geschichte, dass die Herausforderung in der Entwicklung der Industrie, in der Fabriken von morgen auch diese Gleichzeitigkeit ist, weil es massive technologische Sprünge gibt. Und du eben, es ist nicht die Optimierung des Bestehenden, es ist das neue Denken. Und dann vielleicht noch Harvard Business Review, ich glaube irgendwann vor 3 Monaten, so neuen Dinge, auf die wir schauen sollten im Kontext Leadership. Und auch diese Aussagen deckelten 1:1 das Beta-Thema ab, ja. Also the ability to adapt, du musst mehr Geschwindigkeit reinbringen, die Lernfähigkeit einer Organisation erhöhen und es ist vor allen Dingen die Organisation, die die Fragen stellt, die am Ende den Blumenpott gewinnt, ja.
Ich erinnere mich noch, als ich mein Abitur gemacht habe, das war 1998, ist auch schon ein bisschen her zumindest, da hieß es dann, die Welt steht dir offen, du kannst dahin gehen zum Studieren, du kannst da arbeiten, ne? Wir wissen, was geht, ja, es ist uns klar, also bitte geh los, da sind die Optionen. Heute sagen wir, noch nie war so viel möglich, aber noch nie war so wenig klar. Es ist ja interessant, ne?
Ja, ich meine, ja, und das ist total spannend, was du sagst. Denn zu damals verändert sich ja nicht nur das Tempo, sondern die Grundlogik, also diese besagte Logik. Und jetzt, wie war eigentlich die Logik damals? Die Logik war bis vor kurzem analysieren, planen, umsetzen und anschließend in einem Zustand der Stabilität zurückkehren. Und das hast du wiederholt. Und dieser Zustand, der ist halt selten. Ich meine, ich glaube, in Wahrheit haben wir noch gar nicht begriffen, was das überhaupt mit uns macht.
Ja. Also immer wenn ich alle paar Monate mit dir spreche, hat sich die Welt auf jeden Fall schon sehr weiter gedreht. Wie bleibst du denn da auf dem Laufenden, beziehungsweise wie erkennst du auch das Wesentliche? Das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst. Das geht dann ja auch langsam in Richtung deines neuen Panoramas, das Wesentliche erkennen, ja? Wir können uns jeden Tag überfluten lassen mit Informationen. Aber wie erkennen wir die Essenzen?
Jetzt muss man fairerweise sagen, so wenn man jetzt so wie beim Radfahren, das Radfahren vom Radfahren kommt und das Laufen vom Laufen, das Eisbaden vom Eisbaden, so kommt das Erkennen sehr wahrscheinlich durch den hohen Intervall der Betrachtung. Ja, also es ist nicht, ich bin jetzt keiner, der so ein Trüffelschwein ist, ja, der dann sofort die Dinge rausfiltert, sondern es ist, glaube ich, das fast tägliche Lesen in diesen 3 großen Kategorien Gesellschaft, Wirtschaft und Technologie. Und das Übereinanderlegen, das sind ja wie Layer, die sich übereinanderlegen. Du gehst ja nicht zu Bett und deine ganze Festplatte im Kopf hat sich gelöscht, ja. So, und durch dieses Übereinanderlegen werden ja Dinge dichter. Und durch das dichter werdende Dinge erkennst du was. Ja. Und dann höre ich auch Podcasts und mache andere Dinge und dann komm auf einmal, merkst du, wow, da ist jetzt richtig Musik drin, ja. Und dann bohrst du da tiefer rein und dann hast du für dich dieses besagte Gefühl, wo du sagst, hey, das ist echt ein Thema, ja. Und wie jetzt zum Beispiel dieses Beta-Thema. Irgendwann hat das einen Reifegrad und dann adressierst du das. Das Schwierige, Gabriel, und das ist wirklich auch das Anstrengende, es befreit dich eben nicht, davon mal wegzuschauen, ne? Also angenommen, ich würde jetzt 2 Monate das nicht machen, dann hast du eine Lücke, ich weiß gar nicht, ob ich die zufahren könnte. Ist auch ehrlich gesagt ein bisschen doof, weil ich muss immer ein wenig machen. Auch wenn ich jetzt, ehrlich gesagt, keine Lust mehr drauf habe, ab und zu, aber es nützt dir nichts.
Ja.
Und ich bin auch, ab und zu bin ich dann auch so überrascht um all die Dinge, die ich da lese, wo ich dann denke, ey, wie irre ist das? Aber der Florian Jöckel vom Massiv Central hat das mal im Januar.
Ich sehe ihn übrigens diese Woche und recorde bei ihm Podcast, freue mich schon.
Mit ihm?
Ja, bei ihm und mit ihm.
Großartig. Wow, das wird stark. Ja, dieser besagte Florian Jöckel sitzt im Massiv Central an einem, ich glaube, es war ein Freitagmorgen oder ein Donnerstagmorgen, da war ich bei ihm, habe mir noch auf der Herfahrt eine schöne Knolle geholt, weil ich unaufmerksam war. Und dann sitzt er da, schaut mich an, reibt sich seinen Bart und sagt, Rafa, wie irre ist das? Du gehst um 1 Uhr ins Bett und stehst um 6 Uhr wieder auf und die Welt ist eine andere. Und das, finde ich, bringt es auf den Punkt. So, und jetzt wird natürlich jeder Unternehmer sagen, aber Gilgen, ich kann doch nicht meine Leute jeden Tag wuschig machen. Nein, kannst du nicht. Und das Spannungsfeld ist ja, wo hast du eine hohe Adaptionsfähigkeit? Wo hast du die Empfänglichkeit? Wo implementierst du schneller? Und wo hältst du aus? Wo beobachtest du? Oder wo setzt du vielleicht die Setzung oder die eigene Gravitation? So, weil, haben wir uns jetzt vor, du kannst ja nicht die ganze Zeit jagen lassen, ja.
Das ist, glaube ich, so eine Hauptaufgabe von Führungskräften, zu schauen, was passiert da draußen, wie verändert sich die Welt und dann zu übersetzen, was bedeutet das für unsere Leute, für unsere Company, für unsere Story, für unsere Vision.
Ja.
Damit hat sich vielleicht in der Vergangenheit die IT beschäftigt für die IT-Themen und das Marketing für die Marketing-Themen und heute darf sich die Führung auch mal gesamtheitlich damit beschäftigen, was kommt auf uns zu.
Ja, und auch da nochmal zu diesem Thema Beta zurück, ne? Es mag ja sein, dass dieses Beta-Arbeit, dass das sehr theoretisch klingt. Aber die wird jetzt im Arbeitsalltag sehr konkret. Im Tagesgeschäft zum Beispiel bedeutet das, Entscheidungen werden früher getroffen, mit weniger vermeintlicher Sicherheit. Du wartest nicht auf vollständige Informationen, eher mit Hypothesen. Projekte starten nicht, wenn sie abgestimmt sind, sondern in iterativen Schleifen. Und Feedback ist nie ein Abschluss. Und jetzt wird's spannend, sondern Teil des Prozesses der Fortführung. Und in der Zusammenarbeit, ja, diese Teams, diese Beta-Teams, die sind temporärer, interdisziplinärer, fluider. Und was jetzt Führungskräfte anbetrifft und die Verantwortung, die wandert nämlich dann näher an die operative Ebene. Das geht ja gar nicht anders. Du musst ja dann vor Ort entscheiden. Und jetzt, Führung bedeutet hier weniger Freigabe, sondern mehr Orientierung. Und es geht vor allem darum, die Lernzyklen zu verkürzen. Und auch hier ein Thema, das kam mir erst jüngst in den Kopf. Wir haben in der Vergangenheit, Gabriel, Arbeit und Lernen getrennt und es muss zusammengeführt werden. Und jetzt, weil es unsere Vitra-Agenda ist, wenn man jetzt über den Raum nachdenkt, als dritte Komponente, die Arbeitsumgebung sind nicht mehr so auf stabile Funktion optimiert, sondern halt auf diese Anpassungsfähigkeit. Und die unterstützen den Wechsel zwischen Konzentration, Kollaboration, Experiment zum Beispiel, Umsetzung. Und idealerweise hat der Raum so eine große Körperstraße, so eine große Körpersprache, so eine starke, Entschuldigung, dass er zum Resonanzkörper wird für die Lernfähigkeit. Und dann hast du einen perfekten Match, ja.
Ja, wir reden immer noch über Weiterbildung und Weiterbildungsbudget und wie viel Zeit bekommen die Leute. Aber es wäre ja schön, wenn man im Projekt schaut, was brauchen wir hier, was wissen wir noch nicht, wer eignet sich das an und erzählt es dem Rest, also dass das so Teil des Jobs wird.
Ja, und ich meine, was du ja gerade sagst, sind ja, das ist eine Illusion. Und jetzt wird es ja spannend, mit Beta gibt's eigentlich branchenübergreifend mehrere Illusionen. Die eine Illusion ist die Illusion der vollständigen Planbarkeit. Ja, viele Führungskräfte glauben immer noch, dass Unsicherheit durch mehr Analyse verschwindet. Nee, ist nicht so. In komplexen Systemen reduziert nämlich zusätzliche Informationen nicht automatisch das Risiko. Oder andersrum, ich sage immer sehr vereinfacht, Komplexität kann man nicht reduzieren. Ja, das Einzige, was sie macht, die verschiebt diesen Zeitpunkt der Entscheidung. Das Zweite ist, die Illusion, so dass Hierarchie ein Stabilitätsanker ist, nachdem die Leute sich sehen. Diese formale Autorität, die verwechseln wir sehr gerne mit Steuerungsfähigkeit. Doch Geschwindigkeit entsteht eben nicht durch Steuerungsfähigkeit, sondern und durch Genehmigungsschleifen, sondern durch dezentrale Verantwortung, hier das Operative in den Vordergrund schieben. Ja, dann diese, ich kann schon gar nicht mehr hören, die Illusion der Effizienz. Und das muss, also das kann man den Deutschen nicht absprechen. Wir sind auf Effizienz optimiert. Aber Effizienz, Achtung, ist die Optimierung des Bekannten. Beta-Denken erfordert dass die Investition in das Unbekannte. Das heißt, wer jetzt nur auf die Auslastung des Bekannten fokussiert ist, da wird auch keine Exploration stattfinden.
Mhm.
Und der letzte Punkt ist ja dein Thema, ja. Illusion, dass Kultur diese Programme verändern kann. Wie sag ich mal? Das Verrückte an der Transformation ist ja, dass wir die an Leitbilder oder an Initiativen oder Change-Programme auslagern. Das geht nicht. Denn die Kultur verändert, wird nicht nur durch die Kommunikation verändert, sondern auch durch diese veränderten Normen.
Hm.
Also die wir auch sehr dezidiert in den Workshops besprechen. Und da merkst du nämlich, wie schnell Unternehmen, wie die outdated sind. Weil die Normen wie zum Beispiel die Norm der Planbarkeit, die Norm der Präzision, die Norm der Hierarchie, dann in dem Beta-Kontext überhaupt nicht zum Tragen kommen.
Hm.
Aber ich habe nur eins daher, es ist natürlich nicht die ganze Welt Beta. Die Herausforderung unserer Zeit, ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit einem Ministerium und dann habe ich denen gesagt, die Welt ist immer Koexistenz und Paradox. Also es gibt die alte Welt immer noch und die wird es eine Weile geben und das ist total okay. Nur es wäre fahrlässig oder ehrlich gesagt wäre es ziemlich dumm oder dämlich, wenn du jetzt neue operative Einheiten oder Entwicklungen in deiner Organisation auf Basis alter Arbeitsmodule, auf Basis alter Arbeitsnormen aufbauen würdest. Das hilft nicht. Ja.
Die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Greift da wieder.
Genau, ja.
Mich interessiert aber natürlich auch, wir reden viel über KI, also LinkedIn ist voll davon, auf Konferenzen, ich war gerade auf der OMR, ja, den lieben Olli Kämmern auch noch getroffen, alle reden über AI, ist auch schön und gut, aber mich interessiert natürlich auch, wo bleibt der Mensch? Du sprichst auch über die Frage der Identität, auch jetzt in Richtung deines neuen Panoramas. Was macht denn diese KI-Entwicklung mit uns Menschen? Wir müssen uns ja fragen, was wir noch tun wollen, was wir gut können. Wir müssen uns auch fragen, wo wir vielleicht drohen, ein bisschen schwächer zu werden, weil wir uns vielleicht auch ausruhen auf gewissen Errungenschaften.
Also, ich erlebe ja in meinem Umfeld, also im Rahmen meiner täglichen Arbeit, im Rahmen der Kontakte, die ich habe, oder auf diesen Lernreisen, KI-Applikationen, die wirklich stark und atemberaubend sind. So, das ist mal das Positive. Aber was damit einhergeht, noch nie war so viel möglich und so wenig klar.
Mhm.
Das erste Mal hat ja ein neues Panorama, das erste überhaupt, oder andersrum. Das erste Panorama im Jahr 2015, weiß ich noch, Rudolf Pötz, sei gegrüßt an dieser Stelle, schaut sich das an, es gab einen Termin mit einer großen deutschen Bank, hahaha, haben wir ausgesprochen, Rafa, das versteht kein Mensch. Und dann war aber auch, es war zu kurz, also wir hatten keine Chance mehr, der Termin war da. Und der Termin kam rein und da lag das Panorama am Tisch und der Kunde hat das voll abgefeiert. So. Aber es war damals ehrlich gesagt komplex. Ich finde, es ist jetzt wieder komplex, es ist jetzt das erste Mal eine Subline, State of Becoming. Eigentlich auch ein totaler Widerspruch. Ja. Es hat aber damit zu tun, dass die Grundidee ist, die Welt ist nicht mehr in einem Zustand, sondern die ist in einer permanenten Bewegung. Und ich finde das eine wunderbare Überschrift. Und diese wunderbare Überschrift passt auch gut zur KI. Und wenn man jetzt nur mal die letzten Nachrichten schaut, ja, also man nimmt das Anthropic-Thema und Mythos, so was denn nur ein paar Leuten bisher gegeben haben, weil angeblich diese KI in der Cybersecurity, also Lücken aufdeckt, auch für Typen wie du und ich, also wir könnten die auf irgendwas ansetzen. So. Die Chinesen überlegen, dass es ein Gesetz gibt, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb einer Organisation nicht entlassen werden können aufgrund einer KI. Also auch eine Nachricht, die man von China überhaupt nicht vermuten würde, ja. So.
Was bedeutet das konkret?
Ja, jetzt angenommen, das ist ein großer Versicherungskonzern in China und der setzt jetzt KI ein und er entlässt jetzt deswegen, weiß ich nicht, 12% der Belegschaft, dass das nicht geht.
Mhm.
Also der chinesische Staat verhandelt gerade mit sich selber oder wie auch immer die das tun und stand jetzt jüngst am Wochenende ein Artikel in Bloomberg.
So, das ist überraschend. So.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Und jetzt, das ist ja die Überraschung in der Überraschung. Ja, du hast dieses Thema mit Anthropic, dann hast du dieses Thema, was ich dir gerade gesagt habe, ja. Und auf einmal macht die Robotik so Riesensprünge, also Roboter lernen iterativ durch die KI. Ich erzähle dir immer so Schraube auf dem Radlader, weißt du, dann hast du ein Gefühl, ah, da ist die so. Es ging in der Vergangenheit nicht, weißt du, passt nicht. Und jetzt auf einmal lernt er so wie du. Oder nimm mal das Thema, Entschuldigung, diesen Iran-Krieg, wo da irgendwie in den ersten 2 Tagen oder 24 Stunden 1100 Ziele getroffen worden sind. Ich meine, kannst du mal einen Taschenrechner nehmen, teilst das durch 24 Stunden. Das hat man sehr wahrscheinlich nicht mit normalen Mitteln gemacht.
Ja.
So. Und so zieht sich das ja wie ein roter Faden durch. Oder wenn du mit Leuten redest, die in der Forschung aktiv sind, weißt du, irgendwann ist der Forscher ja müde.
Ja.
Oder sagt, wir belassen es das jetzt. Na, die KI natürlich nicht. Die sucht dann nochmal weiter und sucht nochmal weiter. Und allein durch diese permanente Iteration findet sie vielleicht wieder irgendwas. Und das ist die enorme Bandbreite. Was macht das mit den Menschen? Ja, das ist natürlich...
Kommt nach der Euphorie die Erschöpfung, frage ich mich. Weil ja. Arbeite mal 6 oder 7 oder 8 Stunden mit der KI. Bist fertig.
Also, ja, aber das ist ja... Okay, aber wenn du 6 oder 7 Stunden mit der KI arbeitest, dann läuft doch irgendwas verkehrt. Also angenommen, wir haben nur mal, angenommen, die KI hat nur, lass uns mal kurz drüber reden. Mhm. Angenommen, wir haben nur 2 Perspektiven. Gabriel Rath automatisiert, Gabriel Rath augmentiert. Gabriel Rath automatisiert, also er macht zum Beispiel die ganzen Shownotes, werden jetzt ja wahrscheinlich automatisch bei dir schon erstellt, oder?
Mhm.
Kann ich mir vorstellen, genau. Ich nehme an, Riverside bietet das an, I don't know.
Ja.
Aber gehe ich mal von aus. So. Also, wie cool ist das denn bitte? Also, muss ich schon mal nicht mehr hackeln. Jetzt kommt Gabriel Rath augmentiert. Du willst eine andere Qualität in deinen Podcast reinbringen und möchtest quasi, hast dein Thema, dein New Work Chat, aber New Work hat ja auch eine politische Note, eine technologische Note, eine gesellschaftliche Note und eine Zukunftsnote. Und bist zunächst in der Lage, jeden Podcast, egal wer dir gegenüber sitzt, auf einem hohen Niveau mit deinem Gesprächspartner zu führen, dass wir die augmentieren. Und jetzt haben wir beide Fälle, gehen jetzt nicht davon aus, dass du 6 Stunden von der KI sitzen musst. So. Aber jetzt kommst du zu deinem 6 Stunden KI-Fall. Der CTO von Helsing war bei Philipp Westermeier vor 5 oder 6 Wochen. Ich glaube, der heißt mit Nachnamen Richard oder so. Der war vorher bei Palantir, sehr beeindruckende Vita, hat mich sehr beeindruckt. Und dann sagt er was, da hat der Olli Kämmern mich nochmal draufbringen müssen. Er sagte, dass ein Anwender, ein KI-Experte und kannst dir vorstellen, bei so einer Firma sitzen echte Brains, der ist um das 10-fache besser. Und er, da hat der Olli Kämmern mich dann draufgebracht, er fragte es nämlich als ein Vektor, wie so ein Pfeil, ne? Und dann sagt er aber den entscheidenden Satz. Du kannst natürlich auch 10-mal schneller in die falsche Richtung gehen.
Mhm.
Und jetzt sind wir bei deinem Thema. Gehen wir kurz zurück. Vorhin habe ich gesagt, wenn du die Logik der KI nicht verstehst, sondern in der Logik deiner Organisation bleibst, kann ich mir vorstellen, dass du ewig vor dieser Kiste sitzt und du irgendwann schwer am Durchdrehen bist. So.
Musst ja immer kritisch dabei bleiben, kontrollieren, einordnen, schauen, läufst du mit? Ändern wir die Richtung, ja, wir sind ja auch jetzt Qualitätsprüfer geworden, wenn wir mit der KI arbeiten. Und das ist ja auch anstrengend.
Ja, aber wie beschreibe ich das? Angenommen, ein Auto fährt zum TÜV, wie man das was damals noch gemacht hat, alte Autos, und hat der TÜV-Prüfer einen Mängel kannt, dann muss es dann nochmal vorfahren. Aber der TÜV-Prüfer hat sich nicht das ganze Auto angeschaut. Weißt du, was unser Problem im Umgang mit der KI ist? Wir schauen uns dann den ganzen Schmodder nochmal an. Und das braucht's ja gar nicht. Also ich würde ja ganz anders arbeiten. Du denkst vom Ende hin, Also optimierst du, promptest nochmal nach, ohne den ganzen Kladderadatsch zu lesen. Also du hast eigentlich das Vertrauen wie in einen Kollegen rein, dass er natürlich mitdenkt. Und ich würde, ehrlich gesagt, erst zum Ende hin mir das Ganze nochmal in der Tiefe anschauen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass er das nicht optimiert überträgt, ist unwahrscheinlich. Ja. Und selbst wenn du jetzt einen Code, wenn du einen Code machen lässt oder lässt eine Anwendung machen, dann merkst du das ja relativ bald. Ja, wenn da irgendwas nicht richtig läuft. Ich glaube ja aber, Gabriel, dass die Herausforderung der große Datensalat in den Unternehmen ist, ja. Es gibt einfach viel zu viele Daten, die eben nicht, die noch in eine Struktur gebracht werden müssen, damit du die umfassend nutzen kannst. Ja, und würde auch dazu einladen, dass die Firmen sagen, ja, wir haben den Co-Piloten, das ist unser Haupttool, aber fühlt euch frei. Also was spricht denn dagegen, dass auf der Unternehmenswebseite, wo die KI-Tools liegen, dass du da nochmal 8 oder 9 Applikationen hast, auf die jeder Mitarbeiter zugreifen kann? Ja, why not?
Es wird oft noch sehr individuell genutzt. Hier, der eine recherchiert Text, der andere nutzt KI für seine Aufgaben. Aber wir müssen schauen, dass wir es als Organisation besser nutzen, um eben unsere Daten besser zu nutzen, um die Workflows, um die Prozesse zwischen den Teams und Einheiten auch zu verbessern. Also das wird, glaube ich, jetzt auch noch ein Thema werden.
Ja, und ich meine, der Roland Busch hat auf der Hannover Messeeröffnung diesen tollen Satz gesagt, 25, KI kennt keine Silos.
Mhm.
Ja, die gehen in jeden Topf rein. So, und das, was du gerade beschrieben hast, da fängt ja schon an, so, ja, aber das ist doch dem Huber seine Abteilung oder ist doch dem Rat seine Abteilung. Und da habe ich doch nichts mit zu tun. Wir haben doch hier einen Übergabepunkt. Es gibt dann diesen Übergabepunkt nicht mehr. Und das ist halt die andere Logik, in der wir denken sollten.
Du hast schon über Überraschung gesprochen. Lass uns doch mal noch ein bisschen darüber sprechen, weil es geht ja auch immer darum, sich überraschen zu lassen, um auch neue Schlüsse zu ziehen. Was hat dich auf deinen Reisen in diesem Jahr noch überrascht? Was vielleicht auch eingeflossen ist in die Erarbeitung des neuen Work-Panoramas?
Was hat mich überrascht? Also mich haben natürlich so Themen überrascht, also im menschlichen Kontext, also das ganze Thema Aufmerksamkeit, das ganze Thema, also gib mir, oder Resonanz, gib mir ein Beispiel. Gensler schreibt einen tollen Report, The Magnetic City, und beschreibt, Menschen fahren in die Städte, sind in die Städte damals gefahren wegen Funktionen. Also Menschen fuhren in die Städte für Funktionen. Aber Menschen bleiben in Städten für die Beziehung. Also für irgendwas, was da passiert, was mit dir resoniert. So, und wo du dann denkst, hey, und dann überlegst du, wo warst du überall, welche Orte funktionieren gut, was hast du gesehen, warum funktionieren die gut? Und ich würde mal behaupten, es gibt einen guten Muskel der Resonanz, der ist, ja, ich würde schon sagen, ausreichend gut trainiert, den vergessen wir, und jetzt gilt es wieder, den in die Arbeitswelt reinzutragen, eine Vielzahl an diesen Resonanzpunkten zu finden, wo die Reibung stattfindet, wo die Bindung stattfindet, wo das Thema der Zugehörigkeit, auch eine Sache einstimmen, gestärkt wird. Sowas zum Beispiel. Dann das andere ist dieses Thema, was total fremd war, also Human-Machine-Interaktion. In der Vergangenheit war es du und dein Computer, du und deine Maschine, und auf einmal agierst du durch Sprache mit deinem Agenten in einem Fluss, den es vorher so nie gegeben hat. Und entdeckst dich dann darüber neu, weil du auf einmal den besten Tutor hast, den du dir vor... Ich meine, wie cool ist das bitte? Du hast auf einmal den besten Tutor, den besten Coach, den besten Buddy, den du dir vorstellen kannst. Ja.
Und der merkt sich dann auch noch alles.
Bitte?
Der merkt sich auch noch alles.
Ja, genau. Ja. Und klar, mittlerweile wirst du ja gefragt, ne, ob du diese Funktion haben möchtest, und dann klickst du an oder lässt es sein. Einerseits kannst du die Chats auch löschen. Habe ich übrigens noch nie probiert, wenn ich was gelöscht habe, ob der es trotzdem noch gemacht hat oder ob das trotzdem, also ist ein gleich kleiner Hack. So. Dann das ganze Thema der Adaption für uns selber. Ja. Also, wie gehen wir eigentlich mit dieser Adaptionsfähigkeit um, uns auf neue Dinge einzulassen, Richtung dich zu kennen, die zu entwickeln, Stabilität eben nicht zu suchen, sondern diese Beweglichkeit zuzulassen, Entscheidungen nicht final zu denken, sondern veränderbar zu halten. So, das hättest du so vorher nie besprochen, ja?
Ja.
Und ein anderes Thema auch, was mich überrascht hat, dass dieses Fortschrittsthema neu gedacht wird, ja? Also du hast es ja vorher schon anklingen lassen. Die zunehmende Verbreitung dieser Technologien, die führen auf einmal zu Spannungen, die es vorher so nie gegeben hat. Denn jede neue Möglichkeit, die wir gerade haben, hat einen Preis. Ob das Energiepreise sind, ob das der Aufbau von Infrastruktur ist, ob das Abhängigkeit ist. Ey, das musst du dir mal vorstellen. Diese Debatte hatten wir vor 5 oder 6 Jahren nicht. Der Fortschritt, den wir jetzt haben, fordert ganz andere Entscheidungen. Und jetzt geht es eigentlich ganz anders zu denken, dass du sagst, okay, Ressourcen nicht zu nutzen, sondern zu verantworten. Möglichkeiten, da habe ich immer zu eingeladen, ja, die immer zu erweitern, nee, eben nicht, sondern zu priorisieren. Ja, Wachstum nicht zu voraussetzen, sondern zu begründen.
Hm.
Und ich sage ja so gerne das Wort, wenn das Spielfeld sich ändert, muss das Spiel sich ändern. Und was im neuen Panorama anders ist, dass sich in vielfältiger Weise das Spiel ändert, weil das Spielfeld sich ändert. Das hatte ich vorher nicht. Vorher hattest du Themen wie zum Beispiel Machine Minds, das war das ganze Roboter-Thema, oder die alte Beta-Idee, oder Human Core, dann ging es um den Mensch. Jetzt hast du immer, dass die Themen ineinander verwoben sind. Also so ein Thema ist ja Fragmentation.
Mhm.
Das so Überschrift ist, während Systeme zusammenwachsen, zerfällt die Welt, in der sie wirken. Auch das muss man sich mal vorstellen. Also wir haben gerade eine Vielzahl an Systemen, mit denen wir Unternehmen managen oder beziehungsweise eine Art globale Ordnung haben. Und jetzt passiert eins, scheinbare stabile Strukturen lösen sich auf. In Achtung, viele gleichzeitige Realitäten. Wie gehst du jetzt damit um? Ja. Und mich hat selber überrascht. Ich glaube, ich habe ja jetzt etwas länger daran gearbeitet und war am Ende überrascht um die Vielfalt, die das Papier jetzt hat. Übrigens, reiß damit jetzt das erste Mal in 2 Wochen und mach's jetzt auch anders. Ich sag den Leuten jetzt immer, hey, pass mal auf, sucht euch bitte nur 4, maximal 6 Themen aus. Und das erste Mal hat das neue Panorama eine Headline, dann ein Frame, wo ich das Thema frame, und dann Orientations und keine Objectives, um Orientierung zu geben. Denn das Panorama hat nach wie vor die eine Idee, hey, du, der das gerade liest, du, der das jetzt gerade konsumiert, denke dir deinen Teil selber. Ja, wir liefern nach wie vor keine Antworten. Aber da ist ehrlich gesagt sehr viel Denkstoff drin.
Weil das war ja ursprünglich die Wetterkarte oder die Wetterkarten waren es ja.
Ja.
Und jetzt gucken wir so ein bisschen, wie sich das Wetter entwickeln könnte, beziehungsweise was hilft uns auch mit dem Wetter umzugehen, ja?
Genau. Jetzt ist das, genau, das hast du gut beschrieben. Es ist eigentlich eine Verdichtung von unterschiedlichen Entwicklungen, die sich zeigen, die eben nicht eindeutig sind, ab und zu auch widersprüchlich. Und jetzt geht's darum, du hast es gerade schon gesagt, die alte Idee des Panorama war ja, die Welt aus einer Perspektive zu erklären. Und jetzt geht's nicht mehr aus einer, sondern als mehr als eine Perspektive. Und dass Orientierung nicht aus Antworten entsteht, sondern aus den richtigen Fragen, die man hat. Und da gibt's ja auch am Ende diesen Satz, ja, was daraus entsteht, liegt nicht im Dokument, sondern bei dem, die das Dokument lesen. Und auch hierzu, ich habe es ja verschickt, du warst ja auch dabei an so eine, ja, vielleicht 15, 16 Mann im Vorfeld. Und also 2 haben mich dezidiert darauf angesprochen, so, ey, Rafa, ist ja eigentlich krass, was du machst. Du schreibst uns ja gar nichts vor, du sagst ja gar nicht, das ist jetzt der Weg. So, du aber du lässt uns auch nicht so ganz im wuschigen Raum, ja, mit diesen Orientierungen. So, und das wäre mal ein ganz anderer Ansatz. Ja, und meinte ich ja, was macht das denn mit dir? Ja, er sagt er, nee, er findet das gut. Und es wäre auch vermessen, also es wäre natürlich auch von mir zu vermessen, zu glauben, ich wüsste jetzt, was das ist. So, aber nein, er sagt, er findet das gut, das ist eine sehr gute Übung.
Der Humboldt der Zukunft der Arbeit. Also ich sag mal, in den letzten Jahren warst du schon der Forscher, der losgezogen ist und mit den Erkenntnissen wiederkam und dann Let's Talk About It. Und jetzt bringst du natürlich schon auch Erkenntnisse mit, aber stellst auch viele gute Fragen, die wir gemeinsam beleuchten können.
Ja. Ja, und ich habe das ja auf der Lernreise jetzt gesehen, ne? Da waren ja 13 schlaue Köpfe mit, die so unterschiedliche Perspektiven haben. Ja, der Wolfgang Modiager war mit von Bildworld, der so blitzgescheit ist. Ich weiß gar nicht, wann der schläft mit dem, was er alles weiß. Und der dann nochmal, ey, der in den Termin nochmal Zeug recherchiert hat, wo ich gesagt habe, ey, das gibt's doch gar nicht, ja. Und wenn du dann dafür offen bist, dann wird dein Bild eigentlich noch viel präziser, noch schärfer. Also eigentlich ist die Bilder, die ja bei mir entstehen, man könnte sagen, es gibt die Höhenlinien, ja. Und dann gibt's so Flächen, die sind so kartografiert. Du weißt in etwa, das ist Land, das ist Wasser, das ist Fels und vielleicht Wald. Und das war's dann schon, ne? Und der Rest entsteht dann genau in diesem Dialog, ja. Also auch vielleicht selbst auch die Ausprägung dieser Topografie. Und Gabriel, vielleicht ist es auch ein Zeichen dieser Zeit jetzt, auch in den Unternehmen zu sagen, wir müssen viel öfter zusammenkommen, genau dieses Vakuum oder genau diesen Möglichkeitsraum zusammen zu denken und zu reiben, um das notwendige Maß an Klarheit zu haben. Und dass das nicht eine alleine sein kann, ja.
Und gleichzeitig haben wir im letzten Jahr diese Alle-Mann-an-Deck-Politik gesehen. Also die Hoffnung, dass es jemand richten wird, der da oben auf der Brücke steht, ist ein Eindruck, dass sich das langsam verflüchtigt.
Schönes Bild. Also zwei Sachen. Ich glaube, Alle-Mann-an-Deck zählt immer noch. Davon bin ich überzeugt. Übrigens New York, ein sehr gutes Beispiel. Mit Sicherheit eine der Städte auf der Welt mit dem höchsten Tempo. Ernsthaft. Wir hatten ja auch Beta-Workshops. Also ich habe fast die ganze alte WeWork-Alumnis bei mir gehabt, bei meinem Talk am Dienstagabend. Und wenn du dann mit denen sprichst, wie weit die schon waren und wie weit die heute sind.
Was fragen die dich?
Ach so. Die sind ja, sag mal, das war ja das Beta-Thema war ja die Überschrift. Ich würde sagen, das Beta-Thema war für die Viva, für die ehemaligen nicht neu. Wir hatten eher Dialoge darüber, wie weit die eigentlich im Jahr 2019, 2020 waren, was die alles in ihren Schubladen liegen hatten. Aber was war das Prinzip? Die haben damals im Management oder diesen strategischen Aufgaben die besten Leute geholt. Die besten Computer-Nerds mit die besten Architekten, die es gab. Die besten Soziologen, also ähnlich wie bei Palantir. Und der Mick, der heute, also der Mick, der am Ende Space, also Real Estate Chef war, genau, der heute Head of Space ist bei Airbnb. Der hatte das dann nochmal in die Alumni-Gruppe eingestellt auf LinkedIn, deshalb waren dann auch so viele da. Und wenn du dann mit denen gesprochen hast, dann hast du gemerkt, also die sind heute alle in durchaus anspruchsvollen Positionen oder selbstständig. In dem Kontext, wo sie waren. Also einer, der Daten gemacht hat, macht heute immer noch Daten, nur für eine andere Firma oder vielleicht für seine eigene Firma. Und dann denkst du, wow, ja. Und ich würde sagen, was mich überrascht hat, Gabriel, wenn du mit 6 oder 8 von denen an einem Tisch sitzt, da hast du ein kreatives Feld. Das habe ich nicht so oft, ehrlich gesagt. Und das hat mich auch sofort auf eine Idee gebracht, dass ich in der zweiten Jahreshälfte, ich muss immer nach Kalifornien, und einen Rückflug über New York mache und dann 24 Stunden mit denen bockhart an ein paar zentralen Fragen arbeiten werde.
Ich glaube, darum geht es auch, dass wir Spannungsfelder herstellen, indem wir Köpfe zusammenbringen. Und da kommt ja auch der Raum wieder ins Spiel, auch Teil des Panoramas und auch Teil von Vitra. Also lass uns nochmal über Raum und Spannungsfelder sprechen, die wir herstellen.
Ja, wir, also das Schwierigste war ja, also diesen den theoretischen Teil der Beta-Idee, den kann man ja gut verstehen und auch der ist ja sehr nachvollziehbar. Und es gab ja Protagonisten wie Christoph Schanzeras, der bei dir war, mit The Permanent Beta. So, und wir hatten ja dann die Herausforderung, aber wo ist die Verbindung zum Raum? Und dann hatte ich mit dem Tim Reusch, der ja bei uns CPR, also die das Planning Consulting Studio leitet, zusammen mit der Janik Heine Kupfer. Und der ist so eine Top-Crew, führt bei Vitra alles im Thema Workspace. In der Vorbereitung der ersten Workshops, die waren in London, haben wir gedacht, wie machen wir den organisatorischen Kontext? Oder wie schaffen wir, wenn das Spielfeld sich ändert, das Spiel? Und wir hatten dann doch einen sehr smarten Move. Wir kamen nämlich von der Idee von Andrew McAfee über die Normen, diese Normen der Zusammenarbeit. Also wir haben die Leute gefragt, was glaubst du wohl, nach welchen unausgesprochenen Normen funktioniert deine Firma heute? Wie die Norm der Planbarkeit, die Norm der Sicherheit, die Norm der Hierarchie, die Norm der Orientierung. Und dann schrieben die Leute auf, ich sag mal im Schnitt zwischen so 12 und 24 Karten. Und in der zweiten Übung haben wir die dann gefragt, also nach dem Impuls, was glaubst du eigentlich, welche Arbeitsmodi oder welche Tätigkeiten hast du und hast du in der Zukunft in deinem Arbeitsalltag, die weder von einer KI automatisiert werden können oder die remote stattfinden können? Also welche brauchen, welche sind ortsgebunden, also welche funktionieren nur im Kontext einer gemeinsamen physischen Verortung? Und auch da hatten wir so Karten, die haben wir vorbereitet, wie vorher bei den Normen auch. Ich glaube, es gab so 24 Stück. Und in Summe kamen die Leute auf so 12 oder 14 unterschiedliche Tasks. Ja, oder so Modus operandi, ja. Mhm. Und das war erstaunlich für viele oder auch für uns, weil wir gedacht haben, ey, wow, es gibt noch so viel zu tun, was du nicht automatisieren kannst. Aber jetzt wird's spannend. Damit einher war dann die Frage, passen die Normen eigentlich darauf, die ihr ausgesucht habt? Nein, war die Antwort. Die passen natürlich nicht darauf. Ja, das war das, was ich eingangs... Und dann haben wir gesagt, okay, formuliert man neue Normen. Und dann wurden neue Normen formuliert, so. Und dann merkst du schon so, und wie geht's euch denn mit dem Raumangebot, was ihr heute habt? Jetzt habt ihr so diese Tätigkeitsschwerpunkte für euch rausgearbeitet. Jetzt habt ihr Normen herausgearbeitet, die genau das regeln, unausgesprochen. Wie sieht's denn mit der räumlichen Umgebung aus? Und dann merkst du auf einmal ein, es gibt dann einen Sweet Spot, der ist nicht besetzt. Also hat keiner eine richtige Setzung gemacht. Und der macht genau diesen Beta-Space aus. Und das Wunderbare ist, den kannst du ja auf, fängst irgendwo bei einer noch 40 Quadratmeter an und kannst aufhören bei 1200 Quadratmeter, je nachdem, wie groß die Firma ist, und kannst das skalieren. Und dann auf einmal stellen die Leute fest, es gibt so ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite hast du die Orte, über die wir so oft geredet haben, dort, wo die Unternehmung eine gute Zeit hat. Das gemeinsame Frühstück, die Town Hall. Wir feiern fest. Wir empfangen den Kunden mit Tamtam. Und genau auf der anderen Seite ist dieser Ort, wo die Firma sich neu erfindet.
Die ISS hast du mal gesagt, ne?
Ja, genau. Ja. Die ISS, genau, die ISS. Und dazwischen ist alles andere. Und nur wenn das beides so extrem ist, so konträr ist, dann erzeugt sie die notwendige Spannung, die es braucht, damit es knistert, damit Funken spritzen, damit überhaupt etwas ausgelöst ist. Die Schwierigkeit ist es jetzt nur, diesen rechten Ort zu erfassen, zu installieren und dem dann Leben einzuhauchen, ne? Weil das mindestens genauso neu ist wie das Alkofensofa von Vitra vor 22 Jahren, wo dann auch keiner wusste, was er damit tun sollte.
Und du hast auch gesagt, das Spielfeld bestimmt das Spiel. Und wir wissen ja auch, Räume schaffen Verhältnisse, schaffen wiederum Verhalten. Glaubst du, dass, wenn du dir auch, sagen wir mal, Unternehmen in Deutschland anschaust, ja, du bist ja hier auch viel unterwegs. Also glaubst du, wir kommen langsam in diese Richtung oder ist das immer noch ein schwerfälliger Riese?
Also, ich glaube, dass durch die Bank weg fast alle Leute gerne auf diese Koppel gehen möchten, um das mal so zu beschreiben. Ja. Also fast jeder hat erkannt, dort gibt es innerhalb deines Bewegungshorizonts, den du kennst, eine Koppel, als ich auf unsere Pferdekoppel rausschaue, die du nicht betreten hast. So, ja, die ist hier links. Eine Koppel, die du noch nicht betreten hast. Und da gibt es eine Stimme, so the road is open, so wie heißt der nochmal von The Pearl Blue Dot, so the open road still softly calls, so, ja, also es gibt eine Stimme, die dich ruft. Das glaube ich, das ist überall, das spürst du auch bei den Leuten, auch in den Gesprächen. Und jetzt passiert eins: Der Deutsche, dieser Schablonenliebhaber, sucht jetzt die Schablone, mit denen er genau diesen Ort betreten kann. Aber für diesen Ort gibt's keine Schablone, für diesen Ort gibt's kein Manual, Für diesen Ort gibt es keine Anweisung, für diesen Ort gibt es keine Titel, für diesen gibt es nicht. So, und das macht das so schwierig, ja. Und aber ich glaube dir, die innere Stimme, das merkst du ja, wir machen ja 60 Veranstaltungen, glaube ich, jetzt in 7 großen deutschen Städten und wir tauschen uns immer regelmäßig ab, so müssen wir die Poster adaptieren, was müssen wir da machen? Ey, da war ja nirgendwo ein Event, wo der Kollege komplett fertig war und meinte, das hat hier überhaupt gar nicht gezündelt. Wir merken ja, da ist was. Die Leute kommen in den Arbeitsmodus raus. Ist ja 115 Minuten knapp, harte Arbeit für die. Und du merkst, da wird das freigesetzt, ne? So, und wir adaptieren ja noch. Und übrigens, das Newspaper ist so gut wie fertig. Ich hoffe, dass das Anfang der Woche rauskommt. Vielleicht erscheint's so, dann schickst du noch für die Shownotes. Mhm. Oder kopierst später den Link ein, dann auf LinkedIn oder so. Nein, und ich sag ja, wir haben da eine Türe aufgestoßen, die mindestens so groß ist wie damals die Türe mit dem Alkoven vor meiner Zeit, die mindestens so groß ist wie die Türe mit dem Join, also mit allen an einem Tisch sitzen, weit vor meiner Zeit. Das ist ja beides mehr wie 20 Jahre her. Und die ersten Firmen fangen das an zu erfassen. Auch bei den Amerikanern hatte ich ja Angst, gerade in New York, wo es so finanzlastig ist mit den Unternehmen, das sind ja keine Tech-Bros, da sitzen ja sehr viele Finanzunternehmen und Versicherungskonzerne. Und das war überhaupt kein Thema. Es war überhaupt kein Bedarf da einer kulturellen Übersetzung oder einer kulturellen Anpassung der Beta-Idee. Null, Gabriel. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Ich bereite jetzt Japan und Südkorea vor und die Japaner, da hatte ich schon ein bisschen Magengrummel, ne? Und 0,0. Die haben mir heute ihren Bestellschein geschickt, wo sie gesagt haben, Rafa, die Themen, die sind für uns wichtig und die Themen würden wir gerne angehen.
Lass uns auch nochmal bitte über Vitra sprechen, eure Company. Ihr geltet ja als zeitloses Unternehmen auch. Es sind ja nicht nur einfach Produkte, die man so kauft.
Was es nicht immer einfacher macht, ehrlich gesagt, ja.
Ja, ja, und auch ihr dürft euch und wollt euch weiterentwickeln und
müssen.
Interpretiert Beta für euch. Wie sieht da die Zusammenarbeit hinter den Kulissen aus?
Na okay, ich sag mal, jetzt muss man die Dinge trennen, ne? Also nimm mal Sven mit seinem deutschen Team und der Roadshow.
Schöne Grüße.
Ja, schöne Grüße, Sven. Worum du gerade das hörst. Und der Roadshow und dem Webinar, das hat das Team gemacht. Und dann gab es Support vom Marketing oder von Funktionen, die wir integriert hatten. Also wo ich sage, ey, da war eine total hohe Autonomie. Ja. So, aber wir haben auch Sachen, da gibt es überhaupt keine Autonomie. Ja. Die sind einfach, wie wir jetzt das Jubiläum von Werner Panton feiern, das haben sich Leute durchdacht und ausgesprochen. Und da haben jetzt 8 Kollegen, die Werner Panton gut finden, keine Aktien drin. Ja. Oder wenn bei unserem Campus etwas entwickelt wird oder umgebaut wird, auch das hat natürlich keine Beta-Autonomie. Woher auch? Ich glaube aber auch, Gabriel, dass wir das selber an uns herausfinden.
Also braucht es kurz, wenn ich dazwischen fragen darf, glaubst du denn, wir brauchen besonders da diese Beta-Haltung, wenn sich eben die Außenwelt Klar. extrem stark entwickelt? Denn es gibt ja auch Zusammenhänge, wo sie sich eben nicht so stark entwickelt. Wir haben Branchen, da ist alles relativ langsam.
Sagen wir mal eins, es gibt eine Sache, also Tempo und Anpassungsfähigkeit werden eine zentrale Fähigkeit durch die Bank weg für die meisten Organisationen. Und genau dieses war, also genau diesen Freiraum zu geben, den ich gerade besprochen habe, ist die schwierigste Aufgabe von Führungskräften, die natürlich jetzt doppelt herausgefordert sind. Die sind ja einmal herausgefordert, Leadership im Kontext von KI. Was ist überhaupt noch deine Rolle? Ja, weil die Rolle verändert sich ja massiv, ist Nummer 1. Dann sind die herausgefordert, mit der gesamten Situation einer Verschiebung oder einer Gleichzeitigkeit der treibenden Kräfte. So. Und dann verändert sich komplett das Kerngeschäft. So. Und ehrlich gesagt ist ein Teil dieser Antwort darauf auch Beta, das zu tun. Und das Spannungsfeld ist, und das innerlich ist natürlich die Firmen zerrissen. Und auch bei uns hast du natürlich dann schon mal eine Spannung, wo du einfach sagst, für die eine Seite sagt, ey, wir müssen das jetzt tun. aber auf der anderen Seite, die dann einfach entscheidet, weil sie einfach entscheidet per Rolle, so, ja, wird dann die Entscheidung getroffen, die es dann zu respektieren gilt. Und das ist ein Prozess. Was ich aber auch glaube, ist, dass mit jeder Aktivität, die etwas verändert, die zu etwas führt, auf der anderen Seite die Erkenntnis wächst, was echtes Empowerment ist. Ja? Oder was auch die Übernahme von Verantwortung ist. Ja?
Lass uns doch mal über Resonanz sprechen. Du hast ja auch beschrieben, dass wir alle vernetzt sind. Wir können alle jederzeit kommunizieren mit allen, fast mit allen Leuten, mit denen wir so wollen. Und gleichzeitig ist das eine gewisse Oberflächlichkeit sehr oft. Und wir brauchen aber auch eine gewisse Tiefe, hast du beschrieben,
ja,
in den Notizen, die ich schon bekommen habe zum Panorama, um uns zu begegnen und um uns zu verstehen und um auch Dinge zu entwickeln. Das ist ja auch so ein Widerspruch, ja? Immer vernetzt sein, always on, haben wir das mal ganz früher genannt, Social Media und so weiter. Und gleichzeitig vermissen wir irgendwie und brauchen wir diese Tiefe. Wie kommen wir da wieder hin?
Ja, ich meine, du sagst ja, ich habe hier das Kapitel gerade mal aufgemacht, wo dann steht, Resonanz beschreibt jede Momente, in denen Menschen sich wirklich erreichen, jenseits von Effizienz, Funktion und Oberflächen. Jetzt kommt's. Mhm. Sie entsteht eben nicht durch Verfügbarkeit, sondern durch Relevanz. Nicht durch Frequenz, sondern durch Tiefe. In einer zunehmend vermittelnden Welt wird sie damit zur knappen Ressource. Und jetzt, wie kommt man dahin? Ja. Da gibt's ja diese wunderbaren Orientation. Verbindung nicht mit Bedeutung verwechseln, sondern fragen, was wirklich ankommt. Begegnung nicht organisieren, sondern erlebbar machen. Kommunikation nicht optimieren, sondern berühren lassen. Räume nicht nur aktivieren, sondern spürbar machen. Interaktion nicht skalieren, sondern vertiefen. Nähe nicht simulieren, sondern ermöglichen. Hey, Gabriel, sorry, in dieser alten Welt der Arbeit haben wir genau diese Punkte gemacht, als ob wir eine Maschine gebaut hätten. Ja, und ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn ich mir die Orientations nochmal gerade angeschaut habe, in diesem speziellen Punkt, das sind, finde ich, sehr gute Blaupausen im Kontext einer Handlungsempfehlung. Das macht natürlich was mit dir, weil auf einmal das Betriebssystem, über das du jahrelang konditioniert wurdest, seine Gültigkeit verliert.
Und wir müssen uns natürlich genauso überlegen, wo gehen wir überhaupt in eine Begegnung? Wo investieren wir das, dass wir die Begegnung suchen? Und wo bleiben wir an der Oberfläche? Wo machen wir es nur remote? Also wo lohnt es sich auch, sich zu treffen, irgendwo hinzufahren? Ich fahre für einen Podcast nach Frankfurt, weil ich das schätze. Da entsteht was anderes.
Oder nimm mal die OMR, wo da 70.000 Leute ineinander gebammt sind. Also ich kann mir eigentlich vorstellen, dass einer von der OMR nach Hause gefahren ist und war nicht inspiriert, ist dämlich nach Hause gefahren. Das kann ich mir alles gar nicht vorstellen. Aber hier auch ein interessanter Punkt. Wir hatten in New York Smart Design, ein Studio zu Gast bei dem Workshop. Und der, also ich bin jetzt 56, er ist bestimmt mindestens 66, wenn ich einen Ticken älter. Und der David. Und der sagte dann zu mir, Rafa, wir haben jetzt so viel bei uns in unserem Studio, die sind in den Navy Yards, das ist quasi in Brooklyn, das alte Hafen, das alte Navy Areal, das sind große Lagerhallen und da haben die eine relativ große Halle und die haben die räumliche Typografie so verändert, dass du in einem hohen Maß die Möglichkeit der Sichtbarkeit und Ansprache hast. Also er wollte, nein, er sagte zu mir, er musste den Intervall des Dialogs erhöhen. Natürlich kannst du zurückgezogen irgendwo arbeiten, du hast deine Phonebooth, was der Teufel was. Aber er musste in einem natürlichen Maß, wie in einem Fußballspiel, ja, die Anspielbarkeit erhöhen im Prozess. Ja. Und er hat gesagt, das wäre echt für die ein harter Weg gewesen. Aber die haben jetzt das so smooth herausgefunden. Weißt du, so, die haben sich ja gesehen, Augenkontakt, Körpergeste, ja, geht jetzt nicht. So, und das, glaube ich, ist hier Kunst. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in den Beta-Workshops zeigen wir das Bild der Starre, die Starre so im Vogelflug, wo ich dann sage, also ein Star agiert ja mit den nächsten 7 Starren um ihn herum. Boah, wie cool wäre das eigentlich, wenn wir so smooth operieren würden?
Ich war kürzlich für einen Podcast auch in einer Firma, die hatten dann einen Meetingraum ohne Screen an der Wand und nur ein runder Tisch in der Mitte mit Stühlen. Das fand ich so cool, weil das ist so basic und so back to eigentlich vorgestern, aber gleichzeitig so so gut und wichtig für das, woran wir jetzt arbeiten.
Und du sagst sowas Spannendes. Wir haben, bin gerade, also über einen Kunde, der sich spezialisiert hat mit seiner Immobilie auf Servicefirms, speziell Kanzleien. Da ging es darum, was machten die Kanzleien der Zukunft aus? Und es ging genau um dieses Thema Entscheidungsfindung. Ja? Was sind Räume, die in einem hohen Maß das Thema der Entscheidungsfindung supporten? So, wie müssen die eigentlich sein? Wie fühlt sich das an? So, und wenn du dann mal in der Tiefe eintauchst, dann merkst du nämlich jetzt, nach diesem ganzen Activity-Based Work-Gedöns und wie das alles hieß, vergiss das alles, jetzt geht's wirklich um die Modellierung dieser Orte, um die Szenografie, um diese feine Hand, um diesen einen Layer. Jetzt geht's wirklich darum, dich als Firma so zu spüren, dass du genau weißt, wir sind das und nicht das. Und es wäre entweder oder, ja, so in so einer Semantik. Und das, glaube ich, Gabriel, da gibt's so viel zu tun. Du merkst das auch in der Architektur. Wir waren in diesem Headquarter von JP Morgan.
Ja, erzähl nochmal.
Norman Foster, von dem kannst du ja, also du kannst dir die Frage stellen, ob man heute noch ein Gebäude mit über 430 Metern da in Manhattan auf einen Cityplot rammt. Ja, was auf so 14 Stelzen auf der meistbefahrensten Bahnlinie steht. Und eine Stadt in der Stadt ist. Aber wenn du dann da drin bist und du bist in diesen Community-Bereichen, die über 2-3 Etagen sind, mit Warhols, mit einem Essensangebot, mit Bereichen, die du zu einer riesen Town Hall machen kannst, wie eine Konferenz, die danach aber auch irgendwie eine wunderschöne Terrasse sind mit Blick auf Manhattan. Also wenn einer in dem Detailgrad Architektur macht, also Entschuldigung, dem kannst du dich nicht entziehen. Und das ist doch der Punkt. Also angenommen, du kannst dich den weder, also auch wenn es dich nicht, auch angenommen, du sagst, das wäre jetzt nicht meins, ja, ich mag jetzt eher, I don't know, Bjarke Ingels oder Kinzo. Aber wenn du dich nicht entziehen kannst, dann ist irgendwas passiert.
Mhm.
Und da gilt es jetzt drauf zu achten. Genau diese, also wenn die KI uns augmentiert im Denken, im Entscheiden, im Kreieren, dann ist jetzt die Zeit, dass Raum es auch augmentiert, im Mit mir sein, im Erfassen, in der Begegnung. Wunderbar. Ehrlich gesagt, wunderbare Zeit.
Und nicht wenige reden jetzt auch immer mehr über die Roboter.
Ja.
Glaubst du, dass wir dann irgendwann in einem Raum an einem runden Tisch sitzen und dann sind wir einfach mit 2-3 Robotern, die dann mit am Tisch sitzen und die auch ihre Meinung und ihre Dinge mit reinwerfen?
Also,
na, ihre Meinung weiß ich nicht, aber ihre Wissensstände.
Also, sag dir mal, was ich glaube. Du sitzt in 5 oder 6 Jahren in Räumen oder am Ende des Jahrzehnts wirst du in Räumen sitzen, wenn du Meetings hast. Da läuft die KI mit. Die KI ist gefüttert. Also, die KI kennt den Kontext des Meetings, hat eine hohe Verfügbarkeit der wesentlichen Informationen, die das Meeting quasi die das Ergebnis oder die Zielsetzung des Meetings supporten, unterstützen, die auch proaktiv reinbringen, sichtbar machen, ob das jetzt Charts sind, ob das Entscheidungsfindungen sind, wie auch immer. Und das ist wie ein Kollege, wie ein Buddy, der ist einfach mit dabei. Und der ist auch nicht nur auf deinem Computer, sondern ist vor allen Dingen auch Voice und sichtbar auf so großen Medienwellen. Ja, ob es dann irgendwelche Druiden gibt oder Roboter, also die gibt es natürlich Roboter schon, ja. Aber ob die dann wie der Kollege sind, mit dem ich, also ich rede jetzt mal in der Wissensarbeit, ja, ich rede nicht produktionsnah oder teilproduktionsnah oder Entwicklung. Ich rede reine Wissensarbeit, ja. Ob deren damit rumwuselt, weiß ich jetzt nicht, ob es braucht, ja. So, die KI ist auf jeden Fall, die KI wird allgegenwärtig sein. Wir werden die Entscheidung, die wir treffen, die Führung, die wir leben, die Reibung, die wir haben, findet eingebettet in einer Umgebung statt. Und da ist ein Teil der Infrastruktur die KI. Das wird passieren. Und das ist überhaupt gar nicht schlimm. Den Strom haben wir ja auch und den haben wir auch toll gefunden. Und so wird das da genauso sein. Und wir sind vorsichtig genug und schlau genug, dass wir all die ganzen Dummheiten weglassen können.
Du hast auch gesagt, Zukunft entsteht nicht, indem man sie plant, sondern indem man sie ausprobiert.
Genau.
Indem man
und auch baut.
Neue Dinge neue Dinge startet und wagt, so wie die Artemis 2 Mission kürzlich auch einen neuen Rekord aufgestellt hat.
Sticker schon auf meinem neuen Rechner.
Und da wird ja jetzt auch davon gesprochen, dort eventuell eine Base zu bauen auf dem Mond. Wie weit in die Zukunft schaust du? Wie weit macht es dir auch Spaß?
Ja, ich war ja auf der Tagung in München, wo die Quantum-Elite der Welt kam. Und da hat ja Rafa wieder was lernen müssen, ne? Also die Quantum-Elite der Welt, die quasi, Entschuldigung, nicht Quantum, Fusionsenergie. Die Fusionsenergie der Welt, die Fusionselite der Fusionsenergie traf sich in München am Bahnhof in dem Hotel. Und da sitzt dann der kleine Rafa da. Ich würde sagen, zwei Drittel, die Hälfte im Saal waren VCs, also Kapitalmarkt. Das andere Drittel war Wissenschaft, so Hardcore. Und das andere war so Government. Und dann gehen Leute auf die Bühne, die schon 13 oder 14 Jahre an ihrer Fusionstechnologie arbeiten, mit, wo man sagen würde, bescheidenen Ergebnissen, also für einen, der nicht drin ist. Und die dann sagen, dass es gefühlt nochmal 8 oder 10 Jahre dauert für den Durchbruch. Und dann erklärte eine Dame das so, stellen Sie vor, Sie haben Kindergeburtstag, Sie haben 17 Kinder und jedes Kind will eine Waffel. Aber wir brauchen gerade für die Waffel einen Monat. So, um das mal auszulotsen. Auf die Frage, wie weit schaue ich in die Zukunft? So weit wie die nicht. Ich habe die aber massiv bewundert, wie man so viel Leidenschaft und Passion und so viel Fokus auf eins und, also da brauchst du schon eine Ausdauer, das ist unbändig. Ich würde sagen, mein Horizont ist so, das, was ich so überschauen kann, sind vielleicht so 2, 3 Jahre. Ja, hat sich massiv verkürzt, weil gerade die Dinge sich halt monatlich ändern. Also, der Horizont hat sich verkürzt, weil es halt nicht, weil die Dinge jetzt monatlich nicht langweilig sind.
Aber der Weltraum wird ja schon noch eine Rolle spielen, möglicherweise auch für Energiegewinnung, ne? Da gibt's ja auch interessante Gerüchte.
Der Weltraum ist der Weltraum wird, wenn wir das Gespräch in Anfang des nächsten Jahrzehnts führen, ist der Weltraum mit Sicherheit einer der 15 größten Wirtschaftsräume. Ja. Also im Sinne des Potenzials, ja. Ey, machen wir uns nichts vor. Nicht umsonst gehen so viele Firmen, etablierte Unternehmen da rein, weil sie jetzt einfach merken, du musst nicht die NASA sein, du musst nicht jetzt DLR sein, die eine herausragende Arbeit machen, sondern ein Akteur, der Mini-Satelliten für die Landwirtschaft baut. Oder andersrum, ein Akteur, der schon immer die Idee hatte, die Landwirtschaft in der hohen Autonomie ihre eigenen Satelliten zu haben, mit einer ganz anderen Präzision, der kann das heute tun. Das wäre vor wenigen Jahren unmöglich gewesen.
Ja. Was steht denn noch an dieses Jahr? Oh. Wo willst du noch hin?
Also in 3 Wochen bin ich dann heute in Seoul, also Anfang Juni, und in Japan. Ja, also da gehe ich im Kontext Beta und Panorama hin. Und Japan bin ich sehr gespannt. Da gibt's ja mit der neuen, mit der neuen Regierungschefin, ist das ein Premier auch, glaube ich, in Japan, gibt's ja sehr viele Veränderungen in dem Land und übrigens auch massive Veränderungen. Japan verkauft Rüstungsgüter, hat Japan nie gemacht. So, also es wäre eigentlich unvorstellbar gewesen. Und auf einmal agieren diesen da mag mit, weil die sich hinterfragt haben, wie man in dieser Welt, in dieser Instabilität, welche Rolle man da einnimmt. Ja, und dann bin ich dann einen Monat später wieder Anfang Juli in China. Da hat der Kollege Michael Kruckenberg einen richtig geilen Vitra World Cup aufgebaut in Shanghai. Da freue ich mich schon drauf. Und dann geht's einen Monat später nach Singapur. Da war ich nämlich jetzt schon über 1,5 Jahre nicht mehr. Ich habe einiges auf meinem Research-Deckel. Das Singapur oder Südostasien ist immer noch sehr interessant, weil es ein richtig großes Reallabor ist. Die sind ja nicht die großen Hyperscaler da haben oder die großen AI-Rechner, aber das sind so die schnellsten Adapteure, die es so gibt.
Ihr habt noch auch relativ früh eine AI-Strategie, hattest du, glaube ich, mal berichtet.
Genau, in Singapur. So da und dann geht's im Herbst nach Kalifornien. Und ja, und zwischendurch bin ich natürlich in Europa unterwegs. Ja, und dieses Europa, unser Europa, muss jetzt einfach Mut fassen, mutig sein und gestalten. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir einfach viele gute Dinge haben bei uns, enorme Tiefenstruktur in viele Wirtschaftsbereiche.
Ja.
Wir sollten nur jetzt die Dinge wirklich von vorne und nicht von hinten denken. Und dann wuppt das auch bei uns, ja.
Noch nie war so viel möglich wie jetzt. Noch nie war so viel ungewiss. Wir sind gespannt auf die Zukunft. Schön, dass du uns da mit reinleitest in die Zukunft mit all den Tools, die du uns da jetzt auch zur Verfügung stellst. Vielen Dank dafür. Schön, dass du heute wieder da warst.
Genau, und dann wünsche ich dir jetzt eine gute Reise auf die nächsten 100 Gäste in deinem Podcast. Das Rennen geht ja weiter.
Genau.
Und wir hören uns dann sehr wahrscheinlich spätestens zum Ende oder zum Anfang dieses Jahres. Und sehen tun wir uns sicher mal.
Na, das glaube ich doch.
Irgendwo mal zwischendurch. Zwischen Rostock und Vitralen.
So machen wir das. In diesem Sinne, bleib gesund und bis bald, Rafa. Ne? Mach's gut.
Gabriel, mach's gut. Pfiat dich. Ciao. Ciao.